Du Digitale mit Alexander Otto und Marcel Brin-Döpke. Euer News-Aperitif für alle wichtigen Themen aus der Welt des digitalen Handels.
Die sogenannte Realität ist ja schon echt so eine Sache, ne? Also eine Sache der Wahrnehmung ist das nämlich. Mal ist sie schnell und mal dehnt sie sich, dass Einstein ja seine wahre Freude daran hätte. Mal will man, dass sie bleibt, dass sie einfach einfriert in einem bestimmten Moment. Und manchmal, da will man ihr einfach entfliehen. Und all das gleichzeitig ist in den vergangenen Wochen geschehen. Und darüber müssen wir natürlich reden heute. Wir werden gleich auflösen, worüber ich hier so kryptisch das Intro mache. Aber willkommen zu Episode 30, wohlgemerkt, von Du Digitale, eurem Realitätscheck der digitalen Welt. Ja, wenn, um das aufzugreifen, wenn sich das Digitale dann so mal materialisiert und in Personengestalt daherkommt und all die Digital People plötzlich in einem Raum tanzen, dann ist ECD-Zeit. Und diese Zeit war letzte Woche unser Hauptevent des Jahres, über den wir gleich ein bisschen reden, weil es einfach so massiv war. Ich bin noch gar nicht ganz rausgekommen, aber ich kann da gar nicht alleine drüber reden, weil mit beim ECD dabei, dort und auch heute natürlich wieder hier, ganz real, der Galactico des deutschen E-Commerce, das Kopfballungeheuer, mein persönlicher Vorstopper, Marcel Brin-Döpke. Herzlich willkommen.
Hallo Alex, schön, dass ich wieder hier bin. Schade, dass ich dich jetzt natürlich durch mehrere Scheiben sehen und hören muss, ne? Denn das war natürlich persönlich letzte Woche ein absolutes Highlight. Du bist ja quasi der Toni Kroos des ECD, der die Bälle verteilt, Pässe schlägt, Tore vorbereitet.
Und einen Podcast aber auch.
Und den Podcast macht, genau. Ja. Und immer zu sehr im Hintergrund ist, verglichen mit dem, was diese Pässe anrichten können, sozusagen in unserem Falle ein wunderschöner ECD, über den wir gleich noch ein bisschen sprechen. Bist du denn schon aus der geistigen Bubble überhaupt draußen oder bist du eigentlich praktisch noch auf der Bühne?
Ja, in 2 Minuten bin ich da. Ja. Nein, tatsächlich. Also danke erstmal. Mit Toni Kroos verglichen zu werden, ist natürlich was Besonderes. Es ist in Ordnung. Das nehme ich so an. Tatsächlich ist es so, dass die körperliche Erschöpfung auch da ist, aber die hat sich in Grenzen gehalten. Ich meine, man kriegt so eine leichte Erkältung vielleicht aufgrund der vielen Menschen oder des vielen Redens. Es ist eher das Mentale, das wirklich schwer ist. Also man läuft ja vor so einem Event wochenlang auf 130-140% oder so mindestens. Und dann ist es vorbei und dann ist es natürlich auch sehr positiv und man freut sich in dem Fall, weil auch alles wirklich gut geklappt hat. Aber dann fährt es halt runter, also erstmal ja ganz runter, weil es war dann Feiertag letzte Woche und dann frei. Und dann bist du erstmal so, ich weiß gar nicht, was ich jetzt eigentlich machen soll. Ich war doch gerade noch, ist doch alle 5 Minuten ist doch was passiert. Und ich rede gar nicht davon auf dem Event, sondern eben vorher.
Genau.
Und da tue ich mich dann immer ein bisschen schwer, jetzt auch diese Woche, Montagmorgen, so, ja, bin noch nicht zurück in meinen Routinen irgendwie, weil das alles so exzeptionell ist vorher. Deswegen brauche ich noch ein bisschen. Gut, dass ich nächste Woche gleich wieder frei habe, dann geht's.
Das ist gut, da verschlägt es sich ja sogar in, ich glaube, die schönste Stadt Deutschlands, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist also schon mal gar nicht verkehrt, ne?
Ja, wir werden auch durch München wiederkommen. Nee, Quatsch, natürlich. Bist du ein Promoter des Nordens? Und ja, ich bin ein paar Tage familiär in Hamburg und da freue ich mich auch drauf. Es wird ja, ich habe ja meistens so ein bisschen Glück auch wenn ich in London bin, manchmal mit dem Wetter und Hamburg wird ja auch Bombe. Also es wird ja, man kann quasi einfach mal in die Außenalster hüpfen.
Ja, das könnte man tun, wenn einem seine eigene Gesundheit nur so lala wichtig ist. Deswegen würde ich das, glaube ich, nicht tun. Aber freut mich, dass wir einen Wetterpropheten haben, dass wir wenigstens dann nächste Woche ein bisschen Sommer haben und wir die Thermounterwäsche hier wieder wegpacken können. Also die Eisheiligen haben uns natürlich ähnlich im Griff wie München letzte Woche. Aber ja, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Weißt du, ich bin ja immer nur einen Tag da, komme dahin, kann das sozusagen als Passagier so ein bisschen mitbegleiten. Aber wenn man dann sieht, was für Dinge kommen, ne? Also mein Highlight war zum Thema Management, wenn ich das mal schon mal vorweg schieben darf, Abschlussveranstaltung auf der Bühne. Und dann für die Hörer, die jetzt nicht da waren, von denen ich mir fast gar nicht vorstellen kann, dass es die gibt, aber tun wir mal so, als gäbe es die. Dann kennt man das ja so von Veranstaltungen, dass dann Leute reinkommen und irgendwie ein Getränk reichen. Ne? Und ihr habt ja irgendwie 10 Jahre Tradebike und Zalando gefahren. Und dann reicht ein Nicken von dir Richtung Tür, dann macht's bumm und alle Leute kommen rein. Weißt du, wenn ich das machen würde, ich hätte es Richtung Tür genickt und da hätten 10 Kellner gestanden mit verschränkten Armen. Ja, mei, was will der Mann jetzt von mir? Was ist das? Wieso nickt der ohne und zu? Das ist ja super. Aber die hätten kein Getränk in der Hand gehabt, geschweige denn zu wissen, dass sie die verteilen müssen. Und ich finde das immer so Kleinigkeiten, weil das muss ja irgendjemand denen sagen, dass jetzt 30 Leute von denen sich so viel Prosecco wie möglich auf das Tablett stellen und im Saal verteilen sollen.
Ja,
und das sind so Kleinigkeiten. Ich meine, das hast du dir nicht persönlich gesagt, aber du musst ja sozusagen allen Leuten klar machen, dass das total wichtig ist, dass die das machen müssen. Ja,
und es ist tatsächlich so, es gibt da natürlich, und das ist das, was auch irre Spaß macht, das muss ich wirklich sagen, weil was wir da haben, auch an Dienstleistern auf dem Niveau, auf dem die operieren, da geht das auch so. Da hast du natürlich eine Briefingkette. Ja, und dann an verschiedenen Stellen Leute, die dann etwas entscheiden oder initiieren. Und das geht in allermeisten Fällen ja von mir aus. Und dieses Jahr war es eben so, dass das auch dort ankam, wo es ankommen sollte. Das ist nicht immer so.
Das kann ich
sagen. Ja, und das ist nicht immer so, weil natürlich gehen dann normal, völlig normale Geschichte, da auch Dinge verloren. Wenn du, dann hast du noch einen externen Eventdienstleister, dann hast du irgendwie den Chef vom Caterer, dann hast du eine Saalleitung und der hat vielleicht dann Schichtende und dann übergibt erst der Abendleitung. So. Und naja, der Strecke von 5, dass da was verloren geht, ist gar nicht so unwahrscheinlich. Zumindest das genaue Timing und was war es jetzt nochmal und soll jetzt auch was Antialkoholisches drauf? Solche Dinge. Und davon ist nichts passiert. Und das ist auch ein seltener Zustand. Das ist das, wo ich immer an Phil Jackson denken muss. Ich kann jedem nur das Buch empfehlen, das Sacred Hoops, wo er über seine Coaching-Methoden, er ist ja so ein Zen-Meister und als er bei den Chicago Bulls war vor allem, mit den ganzen Superstars. Und er hat gesagt, der beste Moment seiner Coaching-Karriere bei den Bulls waren jetzt gar nicht so die Meisterschaften und so, klar, es sind Highlights. Aber da gab es so eine Phase am Ende einer Saison, wo das Team richtig eingespielt war. Und er hat 13 Minuten an der Seitenlinie gestanden, hat nichts gesagt und nichts gemacht. Hat dem einfach nur zugeguckt, wie in so einem Tunnel, wie die schwebten und wie die einfach das Ding komplett, sozusagen, das perfekte Spiel gespielt haben. Und das sind die Momente, die hast du so selten im Eventleben. Und es war aber so, dass man gemerkt hat, da geht jetzt nichts schief. Das ist, jeder weiß es und offensichtlich sind alle Informationen da angekommen, wo sie hin sollen. Und das war eigentlich für mich auch, also nicht der Moment mit dem Nicken, das war mir gar nicht so bewusst. Das war halt so eine kurze Abstimmung. Aber dieses Gefühl, dieses Grundgefühl an dem Tag, das war eins meiner absoluten Highlights. Das hatten wir so auch noch nie, glaube ich.
Aber man muss sagen, das ist bei allen angekommen, mit denen ich gesprochen habe, die das auch wohlwollend und erstaunend zur Kenntnis genommen haben, wie das durchgelaufen ist. Ich bin ja nicht so ein Basketballtyp, ich empfehle Leuten immer an der Stelle Federer gegen Bjorkmann, das muss Anfang der Nullerjahre in Wimbledon gewesen sein, ich glaube im Halbfinale. Ich glaube Bjorkmann war 4 oder 5 in der Welt, also einer, der durchaus den Ball spielen kann. Und da lief es bei Federer auch die 90 Minuten, die sie auf dem Platzstein gefühlt. Links rein, rechts raus. Also das war Wahnsinn. Und das ist genau, wenn du diesen Flow hast, weil ja auch alle anderen merken, das läuft super, ne? Also es ist ja nicht nur so, dass ja kein Trickle-Down von dir und das versandet auf den Leuten, sondern
genau.
Die merken ja auch selber über den Tag, das läuft, das beschwert sich keiner, drinnen läuft alles super. Und das sorgt ja dafür, dass alle in so einen Flow kommen irgendwie. Und das hast du auch bei den Besuchern ja gemerkt, wie die sozusagen da waren und alle, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, das war Wahnsinn, wir haben nie erlebt sowas. Deswegen ist das schon ganz gut. Wir müssen nur sicherstellen, dass nächstes Jahr kurz vorher oder kurz nachher wir dieses Video löschen, sicherheitshalber. Egal, was nächstes Jahr passiert, das aufrechtzuerhalten, das ist natürlich auch schon eine Kunst wieder.
Ja, das
nach oben Kunst. Kommen ist einfach, oben bleiben. Das ist der.
Ja, aber das haben wir jedes Jahr auch gedacht, ne? Und es gibt natürlich dann immer so, da kommt dann vieles zusammen. Das kann nicht jedes Jahr so zusammenkommen. Aber was es dann am Ende wird, was vielleicht anders wird, das weißt du nie, ne? Du hast natürlich alle Möglichkeiten ja vorher irgendwie angedacht. Und dann kommt halt das Wetter, wo du erst denkst, oh Mann, das sind die Eisheiligen. Dann hat aber den positiven Nebeneffekt, dass deine Aftershow-Party, die im Jahr vorher, wo es abends wunderbar mild und warm war und alle gesagt haben, ach so ein schönes Wetter. Und die Aftershow-Party war gut, aber okay, gut. Und dieses Jahr ist das Ding explodiert von der ersten Minute an, weil es natürlich zu kalt war, um sich draußen gemütlich hinzusetzen. Also sind alle Leute rein.
Ja, stimmt.
Und so hast du eben, und auch selbst das kannst du an dem Tag noch nicht wissen. Den Leuten kann auch zu kalt sein und sie gehen nach Hause. Also da greifen dann so diese letzten 5% oder 7%, die nicht planbar sind letztlich, obwohl du halt einfach was zur Verfügung stellst. Und was ich da auch noch sagen wollte, also als für alle, die wirklich nicht da waren, das ist jetzt auch kein Groß-Event, ne? Wir reden jetzt hier nicht von OMA, sondern wir sind da 630 Leute, sehr viel Brands aus der Fashion-Szene, fast alle Marktplätze, 35 Sponsoren waren da, davon sind, glaube ich, 15, 18 Marktplätze und die anderen sind Service-Dienstleister, sowas wie Size oder Avato oder Exporto so. Und das ist eine Menge, die es noch zulässt, sehr viel persönlichen Kontakt zu haben und auch das Gefühl zu haben, man geht da durch und hat eigentlich jeden mal gesehen. Es aber groß genug ist, um es wie ein richtig großes Event wirken zu lassen. Und du brauchst halt die richtig große Orga dahinter. Und das, was mich eigentlich jedes Jahr am meisten freut, und das ist tatsächlich was sich durch die ECD-Geschichte so durchzieht, ist, dass diese Balance zwischen, das sind die wichtigen Leute da, wir können ja kurz gleich nochmal über unser Bühnenprogramm reden und da vielleicht die Highlights rauspicken, aber die Leute sind alle greifbar. Die sind nicht irgendwo auf einer Bühne und du kommst nicht rein oder die sind dann auch nicht da. Nee, das sind Leute auf der Bühne, die aber deren Firmen auch irgendwo eine Meeting-Lounge haben und man kann dann mit denen danach sprechen. Und dann kommt halt so ein Typ wie Tarek Müller letztes Jahr auf die Idee, da einfach halt, was er nennt, Crowdworking-Session zu machen, sich einen freien Slot zu schnappen und zu sagen, ich gehe einfach mal rein, sag, dass ich da bin und erzähl ein bisschen was, dann können wir einfach alle Fragen stellen. Wo du dann eine Atmosphäre schaffst, wo das wirklich voll, ohne dass das jetzt eine programmatische Vorgabe wäre, komplett auf Austausch und Inspiration vielleicht, wenn man so will, ausgerichtet ist, was das Ganze wahnsinnig nett macht, da zu sein, muss ich sagen.
Ja, das ist also das Kulturelle, ne? Dass du es auch eine Atmosphäre schaffst, wo alle gerne beitragen. Ne? Weil das lebt ja davon, dass Leute beitragen, dass sie sagen, was sie umtreibt, wie sie Dinge sehen, dass andere davon lernen können, im Austausch was bekommen. Und das finde ich tatsächlich kulturell sehr wichtig, was ich auch sozusagen beim ECD relativ unique finde, eben weil du diese Zahl an Menschen das eben zulässt. Dadurch ist es relativ homogen. Ne? Du hast ja, wenn du in anderen Konferenzen bist, immer wieder mal, keine Ahnung, das eine sind dann PIM-Anbieter, das andere sind Shop-Anbieter, dann kommt ein Logistiker um die Ecke gebogen, die sozusagen sich für dieses Event da treffen, weil sie ja natürlich auch sich austauschen wollen, aber da kommt die ja mit anderen Geschichten. Aber hier geht es ja wirklich darum, wie können wir auf Marktplätzen erfolgreich sein, mit wem, womit, was sind unsere Hausaufgaben, was sind unsere Anforderungen. Und ich finde den Kontrast deswegen so schön, weil man ja durchaus sagen kann, wenn du im täglichen Doing versuchst, Leute zu erreichen, auch von Marktplätzen, das ist ja manchmal auch nicht einfach, ne? Du kriegst ja die Leute nicht ran, was ja auch verständlich ist, weil wenn die jedem Tierchen da sein Pläsierchen geben würden mit Telefonanrufen, Mails und so weiter, kommen die zu nichts. Und das kannst du da halt aufbrechen, ne? Und kannst hingehen. Und da ist auch deswegen ist auch dieser Business Value so krass, weil du wirklich Dinge erreichen kannst mit deinen Ansprechpartnern. Du kannst gordische Knoten durchschlagen. Du kannst auch mal sagen, sorry, ich habe es nicht geschafft neulich, aber kann ich dich auf ein Gratisgetränk einladen, was der ECD stellt. Und dadurch kannst du so eine Art sehr persönliche Atmosphäre schaffen, sodass alle auch dieses Familientreffengefühl haben. Ne?
Ja,
also
ja,
alle kommen hin. Also ich weiß gar nicht, wie viel. Ich habe noch nie so viele Leute umarmt an dem Abend. Teilweise kannte ich die gar nicht.
Und du bist gar nicht krank geworden. Na gut, du bist zwar oben. Vielleicht einfach, die haben einfach sich um deine Brust geschlungen. Ne?
Genau, die kamen nur maximal bis zum Kinn.
Nee, es ist tatsächlich, ist ein bisschen, man macht es zum Home von den Gästen auch. Das ist das, glaube ich, worauf du ein bisschen hinaus wolltest, dass die sich selber fühlen, als wenn sie hier jetzt Gastgeber und alles ist auf sie ausgerichtet. Die haben eine Lounge und alles sind offen und freundlich und man redet mit allen. Also es ist jetzt nicht so, man kommt da hin und ist irgendwie so ein bisschen, Und das ist etwas, das kann ich dir gar nicht sagen, wie wir das eigentlich genau machen. Also ich habe vorhin drüber nachgedacht, dass es, man könnte daraus natürlich irgendwie so einen schönen Motivationsworkshop zum Teambuilding machen, ja. Irgendwie Befehlsketten, Briefing, wie baut man das Team auf, flache Hierarchien, Verantwortung wirklich überlassen und so weiter und so weiter. Das kann man alles akademisieren, ja, könnte man machen, weil das ist irgendwie alles zutreffend. Ich denke schlicht und einfach nicht in dieser Kategorie und denk da nicht theoretisch über sowas nach. Wie brauche ich jetzt, um das zu bauen und so. Das ist ein organisches Wachstum dieses Events. Übrigens fast komplett, also in der Leitungsebene komplett in-house bei Tradebyte. Natürlich haben wir externe Dienstleister und ich habe jetzt auch wirklich einen wahnsinnig tollen Partner mit dem Flo, der extern ist, der das Event im Großen koordiniert und die Dienstleister zusammenbringt. Alles andere machen wir selber. Und es ist auch wieder so ein Teil dessen, dass man sagt, naja, die Repräsentation und die Gesichter dieses Feeling ist echt, weil wir da auch echt sind. Da stehen keine Hostessen, da steht keine Eventagentur mit irgendwie einem Mikro am Ohr, die dann nochmal kurz irgendwelche Befehle rufen. Das machen alles wir selber. Und das ist, was mich am meisten freut. Deswegen haben wir auch am Ende des Abends immer diesen Team-Moment. Und das sind dann 12 auf der Bühne, die natürlich jetzt die Hauptlast, sage ich mal, tragen. Da hängen natürlich nochmal 30, 40 andere aus verschiedenen Teams dran, die da im Vorfeld mitarbeiten. Und diese Identitätsstiftung, sage ich jetzt mal, die wir da für uns selbst auch betreiben, die lässt das Ganze so explosiv werden, so intensiv für uns selbst auch. Und das strahlt man dann natürlich wieder nach draußen, ja?
Total,
und lädt damit die Leute ein, da teilzuhaben in diesem tollen Gefühl auch, ja.
Ja, vor allem, man merkt, dass es auch jedes Jahr auch noch die gleichen sind, ne? Also ihr habt ja relativ wenig Fluktuation von Leuten, das spricht ja auch immer für euch. Und ja, also ich glaube, ich hätte jetzt eine Idee, woran es mit der Kultur liegt, das willst du wieder nicht hören, deswegen sage ich es nicht, aber das ist natürlich schon
People's Business. Das ist ja kein Podcast.
Genau, hört auch keiner zu. Aber ich glaube, das ist schon eine vorgelebte Kultur ist, ein vorgelebtes Bild, was man gerne hätte. Das verstehen Leute, weil du natürlich Leute auch irgendwie so zusammencastet, wie es klappt, ne? Also können ja alle Fußball spielen, aber mit Kompanie können sie halt noch einen Tick besser Fußball spielen. Und das kann man jetzt, glaube ich, schon sagen, dass dieses Zusammenspiel, und das ist bei jeder Konferenz, die ich gut finde, ist das so, wenn du irgendwie ein Team hast, was konstant ist, wo es die Leute gibt, die dazu sind, die für was stehen. Und das auch kontinuierlich über die Jahre entwickeln und es dann ein bisschen cozy ist, das merken die Leute, ne? Und ich glaube auch alleine, was du sagst, die fühlen sich wie zu Hause, selbst wenn du neu bist, also ja nicht so, ich glaube, du hast auch gefragt, Matthias hat das gefragt, wer war denn schon mal hier? Es gehen jetzt ja nicht 600 Hände hoch, geht ja auch nicht, weil es jedes Jahr mehr als vorher. Aber die neu dazukommen, merken, das ist eine nette Atmosphäre hier. Ne, da werde ich aufgenommen und kann auch sagen, ich war noch nie hier und so, und dann erklären einem alle, wo es lang geht. Und das ist alleine ein Riesenwert, der das Ganze ausmacht. Also ich bin gespannt, was du nächstes Jahr organisatorisch aus dem Hut zauberst.
Ich will da noch eine so eine Eventsache, bevor ich deine Highlights auch von der Bühne noch gerne wissen will. Weil du gerade sagst, so dieses, dann erklärt einem einer. Das ist zum Beispiel eine der größten Aufgaben. Und ich glaube, dass das was ist, was die meisten, und da meine ich jetzt gar nicht im Vergleich zu uns, sondern wenn du ein Event machst, brauchst du ein paar Jahre. Die meisten machen das von Anfang an gar nicht richtig. Dieses, dass du willst nichts, was Erklärungsbedarf hat. Wenn du als Gast hinkommst, und das kann ich auch wieder nur von mir selber sagen, ich will keinen komplizierten Check-in, ich will eigentlich nicht mal durchsortiert werden, wie Buchstaben, wie ich mir gar keine Gedanken machen, ich will kein Tagesticket, andere Farben, hier, da kein Zugang, da ist VIP, diesen ganzen Kram. Und es geht wirklich jedes Jahr drum, in 3-4 Runden, die wir haben, wie können wir weniger Erklärungsbedarf hinkriegen? Wie ist es intuitiv? Und damit meine ich nicht dieses doofe Intuitiv, das man so im Mund nimmt, so diese intuitive Bedienung, sondern es muss dir eigentlich niemand erklären müssen, was Sache ist, weil entweder steht es irgendwo vor deiner Nase oder du weißt ganz genau, was passiert. Und da kommt dann dieses, wir wollen gar nicht so viel wachsen, wir wollen diese Größe haben, wir wollen die Intimität, wir wollen dieses selbstverständliche ein Schritt vorwärts und du bist eigentlich da, wo du hin musst, ein Schritt zurück und du bist am anderen Ende, Gefühl, dass diese ganze Komplikation durch Pfandrückgaben, lange Wege, was der Geier, was noch gesponserte Stände, die ja dann auch ihre Befindlichkeiten haben, die wollen dann nicht im Eck stehen, die anderen wollen das lassen wir alles weg, um einfach diese Intuition und dieses Wohlgefühl überhaupt nicht gestört zu sehen. Das ist etwas, worüber ich mir sehr viele Gedanken mache zum Beispiel. Und wenn dann eben auch da wieder die Komponenten zusammenkommen, wie es in diesem Jahr war, und das dann klappt, dann ist es was ich persönlich als sehr angenehm empfinden würde, wäre ich da Gast. Ja, ist gar nicht, also nicht, dass ich da irgendwie, sondern so möchte ich das selber gerne haben, eigentlich. Es ist nicht,
Ihr wollt nicht wachsen, also Allianz Arena nächstes Jahr ist noch zu früh, sagst du.
Ja, wenn die so einen Kellerraum haben, wo man zu 600 reinpassen. Nein, es ist dieses Wachstum, und das kann ich hier, also vielleicht mal ganz kurz nochmal, wenn die Eventleute zuhören, ich kann es euch wirklich nur sagen, challenged euch selber, ob ihr das wirklich wollt. Wir haben heute eine Feedback-Runde gemacht und wir sind zu dem Punkt gekommen, den wir jedes Jahr waren nach dem ECD. Wir wollen nicht größer werden, sondern wir wollen tiefer werden. Ja, wir wollen noch bessere Leute, wir wollen noch bessere Brands, wir wollen noch mehr Relevanz. Und die kriegst du nicht durch Größe. Beim Thema Event gibt's irgendwann den Punkt, wenn du den überschreitest, dann wirst du ein Großevent. Und das will ich nicht beurteilen, aber das ist ein anderer Schnack. Das ist eine andere, nochmal eine andere Orga auch. Dann können wir es nicht mehr selber machen. Aber es geht vor allem etwas verloren, was jetzt da ein inneres Band ist, das bei dem ECD um alle Leute gespannt wird, die kommen. Und deswegen ist Wachstum, auch wenn man das wahrscheinlich könnte und mit 300, 400 Tickets mehr verkaufen, nicht das Thema.
Gut, dann hoffe ich, dass zum Thema bessere Leute ihr nicht einen Co-Moderator sucht. Dann habe ich
naja, jetzt, also dann wenn wir schon zum Thema kommen. Nein, also meldet euch bitte nicht. Der Co-Moderatorenplatz ist vergeben, solange der Marcel Lust drauf hat. Aber jetzt, weil du ja eben auch live dabei warst und du mit mir das gemacht hast, jetzt nennen wir doch mal 1, 2, 3 Highlights. Und ich sage jetzt mal, wir wollen ja niemandem zu nahe treten, alle waren gut. Jetzt muss ich auch wirklich sagen, wir hatten 8 Panels, wir hatten so viel wie noch nie wirklich back-to-back durchmoderiert. Und da war nichts dabei, wo ich sage, naja, gut, das war jetzt vielleicht nicht so, muss ich wirklich sagen. Es gab keine Absagen, es waren alle da. Auch das ist verblüffend, dass wir seit Jahren keine Absagen haben. Warum eigentlich? Und trotzdem gibt es natürlich Momente oder Sachen, die rausstechen. Und da würde mich jetzt mal deine Meinung interessieren, so jetzt nach einer Woche Schlaf.
Das ist ja schön gewesen. Also ja, wenn wir es mal so ein bisschen durchgehen, ich fand in dem Eröffnungspanel, da war der Boris Ebenstein unter anderem zu Gast von Otto, der ja die These vertritt, sozusagen der deutsche E-Commerce-Markt ist noch nicht ausentwickelt. Wir haben eine relativ geringe Marktpenetration. Da geht also noch einiges. Wir können noch unheimlich viel bewegen. Das finde ich, also die Diagnose teile ich natürlich. Ne? Also das ist ja faktisch, dass man, wenn man sich anguckt, wie die Durchdringung ist. Die Frage ist wirklich, wie viel können wir davon noch heben? Kann der Deutsche noch mehr online shoppen, noch weniger in Läden gehen? Was heißt das überhaupt? Da bin ich sehr gespannt. Also meine Annahme ist, dass ich schon glaube, dass wir wahrscheinlich gewisse Sättigungsquoten im E-Commerce nicht erreichen, wie sie andere Länder erreichen werden. Und wenn man sich anguckt, auch in meinem täglichen Erleben, wie viele Menschen Richtung Internationalisierung gucken oder auch andere, also Leute, die nach Deutschland kommen wollen, ist so ein bisschen die Frage, wie viel Deutsche in Deutschland sozusagen noch E-Commerce ausbauen können. Da bin ich persönlich sehr gespannt. Deswegen fand ich das als These aber ganz spannend, weil man die durchaus diskutieren und zu Ende denken kann. Ich fand das von der Alisa Janke sehr gut, als sie sagte, sie hat alle ihre Kunden mal angerufen, um rauszufinden,
wie das stark, mit dem
Adventskalender funktioniert. Weil das einfach zeigt, also gerade wenn ich jetzt an meine eigene Rolle mal zurückdenke, war das auch mal sicherlich nicht in dem Erfolg oder der Wahrnehmung, aber auch mal gemacht, eine Firma versuchen zu führen, mit was man sich beschäftigt, ne? Und dass es man sich beschäftigen muss, um Dinge zu machen und wo man uneitel ist und wo man sich auch über Organisationen hinwegsetzen muss, die das natürlich als völligen Wahnsinn einstufen, dass du sagst, warum rufst du jetzt Kunden an? Was soll man damit? Aber wenn du als Gründer nur in einem Finanzierungswolkenkuckucksheim schwebst von Konferenz zu LinkedIn und meinst, der Laden läuft doch ohne dich, nicht, weil du brillant bist, aber wenn du nicht das Ohr auf der Schiene hast und nicht weißt, was los ist, und dazu gehört natürlich Kundenanrufen mit denen sprechen, dann wirst du immer Probleme bekommen. Ne? Von daher fand ich das ganz gut. Und ich fand auch mal einen Satz ganz spannend, weil ich den nicht so wahrgenommen habe, weil ich ja kein KI-Experte bin, aber die Aussage von dem Kamil von GoPackShot, der sagte, KI produziert eigentlich nicht nachhaltig gleiche Ergebnisse. Also wenn man was macht, muss man ja auch sicherstellen, dass man eigentlich, wenn ich das Gleiche mache, das gleiche Ergebnis bekomme. Was man bei einer menschlichen Arbeit zumindest mal so lala hinbekommen kann, was Prozesse hinbekommen und was wir jetzt ja sozusagen in vielen KI-Anwendungen eben noch nicht haben, dass dann, ne, wenn dann der Algo müde ist, sagt er auch mal, frag mich morgen nochmal. Oder du merkst dann, dass die, finde ich, ich weiß nicht, wie es hier geht, aber ich habe mir für den ECD, habe ich mir so einen LinkedIn-Banner gebastelt über ChatGPT und das war der erste, den ich live gestellt habe, war super. Jetzt wollte ich sozusagen den ECD-Teil rausnehmen, weil da stand Next Stop, das passt jetzt nicht mehr. Und du kannst ja gar nicht vorstellen, mit was für dumpfen Ergebnissen der versucht hat, mich zu beruhigen und zu beschwichtigen. Und das fand ich ganz interessant, auch in der Fragestellung, was KI kann, dass wir das immer noch sehr als geschlossenes System betrachten. Also ich setze dann KI ein, dann macht mein Agent das. Nee, der Agent ist wie ein Trunkenbold auf dem Fahrrad. Das kann gut gehen, muss aber nicht. Ne? Und deswegen waren das so 3 Aussagen, die mir so ein bisschen hängen geblieben sind. Wahrscheinlich noch weitere, aber erstmal würde mich interessieren, was dich noch.
Naja, also was dir hängen geblieben ist. Hast natürlich jetzt hier so ein bisschen sehr konkret geworden. Fand ich gut. Ich muss auch sagen, also um mich gleich da anzuschließen, das ganze Panel mit Alisa und Tarek und dem Philipp von TVO. Fand ich ziemlich stark. aufgrund auch solcher Aussagen. Und man weiß ja, wir wissen das ja selbst auch vom letzten Podcast, wenn man mit Tarek in den Ring steigt, dann ist das auch eine offene Runde, ein offenes Visier. Und er versteht es einfach auch, da so eine bestimmte Situation oder Atmosphäre zu schaffen, wo alle dann offen reden. Und es war, die haben sich irgendwie gesucht und gefunden, die drei. Die haben übrigens vorher schon eine halbe Stunde geredet und danach nochmal eine Stunde, so dass wir eigentlich nur noch dazuschalten mussten. Man hätte uns gar nicht gebraucht. Aber dann fand ich
in die Konferenz reingegangen.
Mal kurz mit reingehen. Wie steht's denn? Fand ich auch diesen Kundenkontakt-Part und wie nah sie dann noch dran ist. Und letztlich bei dem Philipp war das auch so. Teveo ist zwar ja schon jetzt gut gewachsen, aber ist ja noch nicht riesig. Wie sehr da noch um Kontakt auch gerungen wird im Alltag und also positiv gesehen, dass man das machen will. Das finde ich sehr stark. Das mache ich ja auch gerne. Das ist sympathisch. Das machen vielleicht andere auch mal mit anderen Mitteln. Klar kann ich nicht der Adidas-CEO irgendwie seine Kunden anrufen, aber wer weiß, ob er das nicht vielleicht machen sollte mit 500 ausgewählten.
Moment, ich kriege gerade Anruf rein. Ja, hallo?
Nee. Ich habe es fast gedacht.
Doch nicht.
Es war doch Boomer. Muss kurz vertrösten. Also das fand ich sehr gut. Was mich sehr interessiert hat, weil mir nicht klar war, was das für eine Bedeutung hat, war das Gespräch über Loyalty und diese Programme mit Breuninger und mit Nike. Entschuldigung. Mhm. Weil mir nicht klar war, dass das, klar, man weiß irgendwie Club Membership, irgendwie Gamification und Punkte sammeln, aber das klingt ja immer so ein bisschen dröge, wenn man das erzählt, aber was da, so ich habe Punkte gesammelt und dann geht er irgendwie an Payback, aber was das bedeuten kann an Kundenbindung und was für Tools du da in die Hand kriegst, ohne dass du jetzt eigentlich auch total tief in die Datengrauzone absteigst, weil du ja irgendwie die Kunden, die du hast, einfach nur überhäufst mit irgendwelchen Bonusprogrammen und dann aber auch spezielle Dinge da droppen kannst, so wie das im Verhältnis dann läuft, auch im Marktplatzgeschäft und bei der Brand, wie bei einer Global Brand wie Nike. Das fand ich sehr interessant. Da habe ich sehr viel gelernt, weil mir das nie so bewusst war, welchen Stellenwert das hat und dass es eigentlich noch ausgebaut werden muss, weil Kundenbeziehungen einfach durch den großen Markt so wichtig geworden ist. Das hat mir gut gefallen. Und natürlich immer, also ich muss das auch erwähnen, wir hatten das erste Mal das Thema USA in einem Panel, das wirklich auch wahnsinnig krass bestückt war mit Top-Brands. Und die Francesca ist natürlich auch immer dabei und ich bin einfach ein Fan von der Art, wie sie Sachen rüberbringt. Und sie ist ein Daten-Nerd und sie arbeitet ja eigentlich bei Metis. Also das ist ja eigentlich keine Brand, sondern die helfen ja Brands. Das ist ja auch eine Dienstleisterin eigentlich. Aber ich finde es einfach toll, wie wir da so ein Bild gekriegt haben, auch mit Zahlen von dem US-Markt, worüber wir hier wirklich reden. Weil ich glaube, da gibt es ja auch eine, weil wir gerade über Realitäten geredet haben, irgendwie eine gefühlte Realität und in der USA geht alles im Bach runter. Und auf der anderen Seite ist es einfach verdammt nochmal der größte Markt, den wir haben. Und der wächst. Ja, und speziell jetzt auch in Kategorien, die für die Europäer interessant sind, weil wir da einfach Heritage gut sind, wie jetzt Fashion und Luxus-Fashion und so weiter. Ist da einfach wahnsinnig viel zu holen. Und wie man da jetzt sowas baut und die Logistik und wie das ineinander gerät, das fand ich persönlich sehr spannend, weil ich operativ keine Ahnung habe vom US-Geschäft. Ich war als Tourist manchmal da, aber ich habe noch nie businessmäßig, ich war noch nicht mal auf einem Event in den USA. Also ich weiß auch gar nicht, wie es sich anfühlt. Das interessiert mich zurzeit einfach sehr. Das würde ich jetzt mal so rauspicken, einfach weil mich das thematisch so interessiert hat.
Ja, das war in der Tat spannend, weil ich finde, dass USA ein Thema ist, wo man natürlich jetzt mal unabhängig von der aktuellen Lage wahrscheinlich viele Mythen hat, ne? Man hat immer so diesen Markt und das muss man auf Amazon sein und welche Plattform gibt es denn eigentlich noch? Das ist halt schwer greifbar und dann, wenn man Dinge nicht wirklich gut weiß, neigt man ja zu Verallgemeinerung, Extrapolation von dem, was man weiß und das führt ja oft ins Nichts.
Oder führt zum Podcast.
Oder zum Podcast, genau. Genau. Was wir schon immer bei die USA wissen wollten und wir aber auch nicht wissen.
Wir auch nicht wissen, erzählen wir euch aber trotzdem mal. Aber jetzt pass mal auf.
Ja.
Weil es geht auch eben, also wer tut sowas? Ich will mal die Brücke schaffen, weil wir haben tatsächlich noch ein Thema mitgebracht, beziehungsweise du hast ein total brandheißes Thema mitgebracht. Aber natürlich müssen wir kurz sagen, dass es auch nächstes Jahr ein ECD geben wird, wie ihr euch vielleicht auch schon denken konntet da draußen. 13. Mai 2027. Kommt bitte gerne und überprüft, ob all das, was wir hier jetzt gerade gesagt haben, wirklich so ist oder noch besser geworden ist. Wir freuen uns natürlich über jedes Feedback. Und es wird demnächst jetzt auch nochmal natürlich per Post und so weiter bekannt gegeben. Es gibt eine Pre-Registration. Also man kann natürlich jetzt schon quasi sein Ticket, das gibt's ja nicht, das Ticket, das ist ja nur digital, aber jetzt im übertragenen Sinne, sich nach Hause holen und damit spielen, sich damit schmücken, weil wir diesmal noch früher anfangen als sonst. So, jetzt haben wir
über die USA. Darf ich noch eine Sache ergänzen? Ich muss eine Sache ergänzen, weil ich das jetzt von einigen gehört habe und ich das sozusagen jetzt als kommt. Ja, bin ja auch mit Außenstehender mal sagen muss. Ich verstehe mal nicht, warum Leute sich so wahnsinnig viel Zeit lassen. Also mit dem Ticketkauf, also ich meine, das ist auch gerade wenn ich jetzt in unserem Umfeld arbeite, wenn ich in irgendeiner Form mit euch in Kontakt stehe, muss ich da hin. Und das weiß ich ja jetzt schon. So, also das macht jetzt allen Sinn der Welt, hilft den Veranstaltern, hilft der eigenen Zeitplanung. Ich bin jedes Jahr überrascht, wenn mich Leute fragen, wann ist denn das? Und ich so, nächste Woche. Ja, oder wann ist denn das? Und das wundert mich manchmal so ein bisschen, aber da glaube ich auch, dass zum Beispiel, was hilft es, wenn man sich die Gäste anguckt, die ja nun auch alle Großkopferte waren, wie ihr in Bayern sagen würdet, dass, glaube ich, auch die Bereitschaft, Budgets bereitzustellen für solche Events, was ja persönliche Weiterbildung ist, Kontakte, mehr Business, also das ist ja, da ist ja der Return on Invest verhältnismäßig trivial nachzuweisen. Also, und ich würde sagen, überall, wo ich Geld reingehen, man kriegt mehr raus, macht erstmal Sinn, außer ich habe was gefunden, wo ich für die gleiche Ausgabe noch mehr Wert schaffe. Und das wird schon schwierig. Also das ist ja mein Appell, gleich eintragen, gleich Ticket klar machen.
Also das kann ich natürlich erstmal nur unterstützen, diese Initiative. Danke. Es ist tatsächlich so, und da geht der Gruß jetzt echt raus, Michael Artuk, Schlippi, ja, K5, sogar OMA. Das ist so, dass alle mir bestätigt haben, dass es so ist. Also es ist kein ECD-Phänomen, es ist ein Event-Phänomen, dass es diese Spätentscheidungen vermehrt gibt. Hauptsächlich in Tickets, weniger in Sponsorships, muss ich jetzt tatsächlich sagen. Da waren wir relativ früh settled. Natürlich gibt es dann immer Late-Joiners, ja. Aber das war eigentlich gar nicht der Punkt. Es ist wirklich diese vielleicht auch interne andere Kaskaden an Freigaben von irgendwelchen Reisebudgets und sonstigen Sachen. Und dann auch vielleicht klarzumachen, dass ein C-Level kommt, dauert es unter Umständen Monate in größeren Corporates. Ich kann es mir nur so erklären, weil für unsere Branche machen wir da echt ein ganz gutes Ding, wie du schon sagst, dass man eigentlich auch direkt Business machen kann und jetzt gar nicht so sehr zur Unterhaltung hingeht. Deswegen kann ich den Appell nur unterstützen und weiß aber, dass es ein Event-Phänomen generell ist, also zumindest jetzt von unseren deutschen Peers, wo wir uns natürlich auch ab und zu austauschen, die alle mit mehr oder weniger ähnlichen Tendenzen und Zeitläuften da zu kämpfen haben, kann man ja in dem Fall sagen. Aber wir sind ja nicht negativ. Am Ende war es voll. Wir hatten 640 Leute mehr denn je. Nun kam es halt spät. Also den Schlaganfall hatte ich 3 Wochen vorher. und dann ging es eigentlich immer besser von dem Zeitpunkt an. Weil
ich wollte sagen, das Zucken ist weniger geworden.
Das Zucken ist weniger geworden. Das ist Wahnsinn. Jemand hat gezuckt. Das nehme ich jetzt als Brücke zu unserem nächsten Thema.
Na da, schau her.
Ja, jemand hat gezuckt. Und zwar Shein, Schein, die Scheinwelt, wie auch immer wir sie nennen, hat einen Zuckerer gemacht und hat ein Investment getätigt, das doch ein wenig, also für das Fragen aufwirft. Und zwar auch durchaus berechtigt jetzt und gar nicht, um die zu dissen, weil ein bisschen ist es ja immer so, ja, wenn man es zugespitzt sagt, der Bad Guy verleibt sich so ein Darling ein oder D2C-Darling in dem Fall, weil Shein hat Everlane für 100 Millionen gekauft. War auch interessant, die waren, ich weiß nicht, das letzte Mal von denen gelesen habe, waren sie für 250 Millionen bewertet, aber das ist eine andere Frage. Es ist irgendwie Clash of Philosophies, ja, du hast Shein super fast und weiß man nicht, wo alles hergestellt wird und keine Nachhaltigkeit und was weiß ich, was man denen allen an die Containerwand schmiert an Vorwürfen. Ist das, und das ist jetzt meine Einstiegsfrage, also erstmal vielleicht ein bisschen, dass du vielleicht erklären kannst, wer ist Everlane, wer es nicht kennt, und ist es für Shein ein Investment im Sinne von, wir haben das Geld, wir kaufen einfach alles auf, was da jetzt, wo wir einfach nur ein bisschen noch Chance sehen, dass da was draus wird, oder geht es auch ums Image? Weil Everlane hat ein wahnsinnig positives Image und nachhaltig und Quiet Luxury und Transparenz war ihr großes Thema und. Und man denkt so, das passt eigentlich nicht zusammen. Also da muss doch mehr dahinter stecken als einfach nur ein Schnäppchen auf dem Markt, oder?
Ja, das wäre auch meine Vermutung. Genau weiß man es natürlich nicht. Es werden aus den komischen Gründen Firmen gekauft, Das habe ich auch schon mal erlebt. Also das muss nicht immer sozusagen der größte strategische Kniff aller Zeiten sein. Von daher können wir es mal durchdeklinieren und vielleicht auch mal versuchen, sozusagen die Ebene darüber zu treffen. Was sagt uns das denn jetzt? Ne? Was macht das mit uns? Und deswegen würde ich, wenn wir uns mal Everlane angucken, in der Tat so ein bisschen als Basic-Marke ins Leben gerufen, hochwertige Basic-Marke, wie du schon gesagt hast, wollten sehr transparent sein, sehr nachhaltig sein. Das war auch eine Entwicklung über die Zeit, ein bisschen vielleicht wie Allbirds, wenn man das mal so ein bisschen als D2C-Familie sieht. Ich finde, so richtig basic kann man das gar nicht nennen, wenn man sich das anguckt, da sind durchaus Sachen dabei, die zumindest in meiner Welt ein Fashion-Piece sind, das mag aber auch an mir liegen. Von daher finde ich die nicht so basic. Ich finde sie aber schon recht teuer, die Produkte. Also da waren schon einige Sachen dabei, wo ich so, das habe ich jetzt woanders auch schon mal günstiger gesehen. Also da muss dann die Qualität immens sein, um diesen Preis zu rechtfertigen, für alle, die sich in der Fashion-Welt ein bisschen bewegen, wissen. Aber du kannst ein T-Shirt für günstig machen oder für teuer, aber das erklärt niemals Unterschied zwischen 19 Euro und 100 Euro. Ne? Mhm. Also du kannst kein T-Shirt für 100 Euro bauen, was diesen Wert hat. Also auch nicht mit allen Wertschöpfungsketten dazwischen. Also der Materialwert eines T-Shirts ist, wie er ist. Das wird sich nicht ändern lassen, egal wie viel Transparenz und Nachhaltigkeit du in diese Kette reinbaust. Vom Umsatz her, da kommen wir so, je nachdem, wo man hinguckt, glaube ich nicht ganz transparent, aber irgendwo zwischen 150 und 200 Millionen wird das wahrscheinlich sein. Sind auch jetzt, glaube ich, nicht immens defizitär. Wir haben natürlich aber so ein bisschen das Problem, wenn du im Basic-Umfeld unterwegs bist, gibt es da ja durchaus andere Player, unter anderem auch Shein, die andere Qualitäten bereitstellen. Du bist ja oft bei Materialien, die anders sind, du bist bei anderen Mengen. Ne, das darf man auch nicht vergessen, das ist ja sehr oft ein Mengenspiel. Also wenn ich in der Lage bin, sehr viele Ware zu produzieren, bin ich immer deutlich günstiger. Ich kann anders einkaufen, ich kann sozusagen meine gesamte Customer Experience anders aufbauen, bin in einer anderen Zielgruppe unterwegs. So, das heißt, auch für die Kunden, die das attraktiv finden, da reicht es dann schon, wenn ein paar sagen, oh, das muss ich auch nicht mehr bezahlen, dann hast du natürlich ein grundsätzliches Problem. Du hast schon angesprochen, die Bewertung soll nicht sehr hoch sein, verglichen mit dem, was sie mal wert sind, verglichen mit dem, was sozusagen auch an Fremdkapital dahinter steht. Das entspricht schon fast dem Kaufpreis. Also man kann im Grunde Schulden ablösen, ein Stück weit. Das heißt, ohne sich jetzt aus dem Fenster zu lehnen, kann man sagen, die steigen jetzt nicht im höchsten Punkt der Bewertung ein. So, dass man sich ein bisschen die Frage stellen kann, was ist eigentlich das strategische Rational dahinter, wenn eine Marke das macht? Was dann, weil das dann ja so ein bisschen nach Notverkauf aussieht, das kann schon durchaus sein, dass man sagt, okay, wir haben eine leicht festgefahrene Situation. Wir sind sehr stark auf Fremdkapital inzwischen angewiesen, was ja auch bedeutet, dass du einfach sehr, sehr viel Zinsen bezahlst. Ne? Und wenn du, wir haben ja ganz oft, wenn wir uns Insolvenzen angucken, wird ja diskutiert über das Geschäftsmodell hat nicht funktioniert. Oft sind das ja einfach Restrukturierungsmaßnahmen, weil das Kapital zu teuer geworden ist inzwischen, um da jetzt noch das sozusagen durch weitere Kapitalspritzen im Darlehensbereich irgendwie zu befeuern. Von daher kann ich das aus der Markensicht schon sehen. Sie bekommen natürlich jemanden, der im Zweifel den einen oder anderen Yen, hätte ich fast gesagt, aber Shein ist, glaube ich, gar nicht chinesisch, den einen oder anderen Dollar übrig hat, um zu investieren. Die Supply Chain steht natürlich da, auch die Logik, sodass ich sowas wie Marken-DNA und das Fantum dahinter wahrscheinlich als Kollateralschaden betrachten würde. Wobei man immer sagen muss, das wissen jetzt wir, das weiß ja sonst keiner. Also wenn du in den Laden gehst und kaufst ein Produkt, findest du toll, ob der Inhaber jetzt Shein ist oder ein Hedgefonds, ne? In Klammern, warum soll der besser sein? Das wird die wahrscheinlich gar nicht interessieren.
Das ist ja immer, ich meine, das kann man ja immer sagen. Das ist am Ende nicht interessiert. Die Frage ist ja, was die Inhaber für Interessen und für eine Absicht haben, mit einer Marke in welche Richtung zu gehen und ob das dann nur noch um Optimierung geht oder ob es dann, wie es ja oft jetzt bei, sag ich mal, Eigentümer geführten Marken ist, wo es schon noch geht, man muss irgendwie das fühlen und spüren. Ich will jetzt gar nicht bewerten, du kannst auf Masse gehen und komm, wir machen es jetzt für 92 und dafür ballern wir 100 Millionen im Jahr raus. Ist vielleicht eher eine zahlenbasierte Entscheidung als jetzt eine gefühlte Entscheidung, die Brand vielleicht repräsentiert oder so. Deswegen spielt es schon eine Rolle. Der Käufer weiß es, die Käuferin, der Käufer weiß es vielleicht dann nicht. Man spürt natürlich in der Art, in welche Richtung das geht. Und das würde mich eben interessieren, die Vermutung hast dahinter, was Shein da sieht in diesem, wohin geht's da? Also es wird sicherlich keine Cash-Cow werden. Dafür fliegt es nicht. Also so, was ist der strategische Hintergrund dann? Was machen die dann damit?
Genau, also ich glaube, das, was die einen wahrscheinlich befürchten zu opfern, also sozusagen Image und Positionierung, ist sicherlich etwas, was man sich auch einkaufen kann. Das kann ein Footprint in den USA sein. Lass das irgendein Grund sein, dass irgendjemand gesagt hat, wenn du nicht in den USA investierst, hast du noch ein Problem. Soll es ja geben, dass man Handelspolitik so betreibt. Das könnte also ein Hintergrund sein. Ich glaube, dass du natürlich auch ein Stück weit auf die Kundengruppen zugreifen willst, weil eine Sache muss man sich schon angucken. Das, was Shein oder auch Temu ja machen, wird ja sehr stark reduziert auf, die nutzen Steuer- und Zollschlupflöcher aus und gehen auf Billo-Produkte und haben ein Glücksrad auf der App. Ja? Und das ist aber eigentlich sozusagen die Vertuschung des Geschäftsmodells, das Geschäftsmodell als solches. Also das, was dahinter liegt, ist ja durchaus begrüßenswert und innovativ, dass ich versuche, deutlich enger am Trend zu sein, dass ich versuche, nicht auf Halde zu produzieren und dass ich quasi damit auch aktueller bin. So, ob das jetzt wirklich nachhaltig ist, das ich mal hingestellt, ist auf jeden Fall deutlich aktueller, muss natürlich auch viel mehr durch die Gegend schippen. Und es kann natürlich durchaus sein, dass das, naja, wenn ich jetzt eine etwas höherwertige Marke habe und ich kombiniere die nun mit diesem Modell, dann kannst du auch bei den gleichen Preisen wahrscheinlich deutlich mehr Marge machen. Also vielleicht will man auch mal zeigen, okay, wir können das auch da machen. Ne? Ich habe das mal gesagt, also mit den günstigen Produkten, das war der Grillanzünder. Jetzt läuft das Ganze und jetzt kannst du das Filet oben drauflegen. Ja? Und
kannst du mal was auflegen, ja?
Jetzt kannst du mal was auflegen und das mal ein bisschen besser machen. Ich finde aber einen Aspekt sehr wichtig, den du erwähnt hast, nämlich, wenn man ja sagt, der Kunde merkt, dass es neuen Inhaber gibt, außer die Produkte werden jetzt schlecht, ne? Weil das Produkt nicht mehr gut geführt wird oder weil die Marke nicht mehr gut geführt wird.
Ja.
Und das ist tatsächlich eine sehr relevante Frage, die meines Erachtens häufig unterschätzt wird. Und wir haben auch in Deutschland schon einige Fälle gehabt, dass jetzt, glaube ich, Ankerkraut war, die zurückgekauft wurden. Und was mich immer wieder entsetzt, wie teilweise unvorbereitet Investoren sind, wenn sie sich an einer Firma beteiligen und die führen möchten. Weil ich glaube, dass der Blick auf die Firma und die Werthaltigkeit, also was ist, muss eigentlich mein Kaufpreis sein, sollen die Gründer oder soll das jetzige Management an Bord bleiben? Ja, nein. Das wird sehr verengt geblickt auf meinen Value for Money an dem Stichtag. Also was bin ich, ne? Also das ist ungefähr so, als wäre das, du kaufst dir das beste Obst im Supermarkt und stellst es dann zu Hause irgendwie in die Sonne und es verdörrt. Das macht keinen Sinn. Da kannst du noch so gut eingekauft haben. Du musst dann ja schon gucken, dass dann die Bewirtschaftung, also sprich das Betreiben dieser Firma, sinnhaft ist. Und erfahrungsgemäß klappt das oft nicht. Und da hätte ich jetzt fairerweise, da würde ich zum Beispiel deinen Eindruck teilen.
Das ist ja mein impliziter Vorwurf da häufig, dass das natürlich erstmal eine Cashmasse ist. Und man das so ein bisschen, in Bayern würde man sagen, auszult, ne, wie so eine Weißwurst, bis vielleicht auch nichts mehr übrig bleibt, weil es ein anderer Purpose ist, sich etwas anzueignen. Und da gibt's genug Beispiele dafür. Und die wenigen anderen, wo man wirklich versucht, da entweder was aufrechtzuerhalten oder sogar was weiterzuentwickeln als Neueigentümergesellschaft oder Eigentümerin, die sind vielleicht rarer, weiß ich nicht. Gefühlt auf jeden Fall in dem Speed-Kapitalismus. Und deswegen würde man jetzt, glaube ich, psychologisch auch implizit Shein, weil man sie als super fast und so wahrnimmt, unterstellen, dass sie keine guten Absichten haben. Das wäre jetzt eine Unterstellung, die nahe liegt, weil man eben sagt, die scheren sich um nichts. Die machen einfach das, was sie machen. Aber ich würde einfach das gerne anders sehen wollen, weil sonst würden sie nicht das ist eine solche Brand investieren. Da gibt es wahrscheinlich genug andere Kandidatenfirmen, die man hätte übernehmen können, aber doch nicht diese.
Ja, also ohnehin, wir sind ja Berufsoptimisten, wir glauben ja immer erstmal das Gute in Unternehmen. Nee. Aber nee, also sozusagen, man kann ja auch gucken, was ist an dieser Brand eigentlich das Spannende? Ne? Wir gucken ja immer sehr stark auf das Geschäftsmodell, auf die Kundenseite.
Ja.
Lass die einfach unheimlich tolle Supplier haben, die jetzt auch für andere Produkte, die ich Shein verkaufen möchte, eigentlich die sind, die genau wissen, wie sie nachhaltig produzieren, wie sie gute Ware produzieren. Und vielleicht ist das ja auch ein Move, um sozusagen auch dies in der Supply Chain einfach Facetten hinzuzufügen, die sie vielleicht sonst entweder nicht bekommen oder teuer aufbauen müssten und das sozusagen mitkaufen. Also was ist ja oft so, was die genaue Motivlage dahinter ist, wird sich dann in wenigen Jahren vielleicht zeigen. Wird die Marke von jetzt an in neue Höhen entschwinden, also Qualität hochhalten, Transparenz hochhalten, aber eigentlich sozusagen die Infrastruktur von Shein nutzen und dadurch stärker wachsen? Das wäre natürlich zu wünschen, weil wer will nicht sozusagen für die Welt bessere Produkte? Würde ich jetzt mein gesamtes Vermögen darauf setzen, dass das so kommt? Nee, aber das liegt daran, dass ich grundsätzlich nicht wette. Aber natürlich gibt es Pros und Cons, die man berücksichtigen muss an der Stelle.
Steckt aber noch ein anderer interessanter Aspekt drin, der noch größer ist als das Geschäft an sich, das wir jetzt da gerade besprechen. Und zwar das Thema, dass diese D2C-Helden und Heldinnen-Firmen offensichtlich nicht, sagen wir, der Prophezeiung, die noch vor 4-5 Jahren klar war, D2C-Rules, die nicht erfüllen. Das endlose Wachstum ist nicht da und vielleicht auch gar nicht mal das gesunde, stetige Wachstum. Es ist eigentlich überhaupt kein Wachstum mehr da, das sieht man jetzt an Everlane, die ja explodiert sind in den Markt hinein vor gar nicht allzu langer Zeit. Und jetzt ist es dann irgendwie so, funktioniert nicht mehr so. Ist es the end of the D2C model as we know it? Oder was beobachten wir hier?
Also ich würde schon sagen, dass einfach gewisse Grundprämissen nicht mehr in der Form da sind, wie sie noch vor wenigen Jahren da waren. Also sowas wie zum Beispiel, dass es überhaupt ein Vakuum gibt, in das solche Marken reingehen können, dass sie deutlich besser sind, dass die Nachfrage von sterbenden Marken, nicht mehr up-to-date-Marken, dass sie dieses Vakuum reinstechen können. Das, glaube ich, gibt es nicht mehr. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir in den letzten, also wenn man sich mal die letzten 15 Jahre anguckt zu heute, ist die halt damals noch sehr leicht gefallene Marke aufzubauen. Du konntest verhältnismäßig günstig über Marketing, SEA, Meta, wie auch immer, Kunden gewinnen, die du dann auch relativ lange natürlich erstmal mit deiner Marke beglücken konntest. Dadurch hast du es relativ zügig geschafft, auch sozusagen einen Hype-Cycle einzuleiten, ne? Weil du hast das betrieben, die Kunden waren da, haben sich vielleicht 3-4 Produkte gekauft, wurden Fans der Marke, wurden Promoter der Marke, das Social Media hat da sicherlich seiniges dazu getan, dass das funktioniert hat. Und jetzt stellst du halt irgendwann fest, dass zwei Sachen kommen. Zum einen wird es immer teurer, Kunden zu kaufen. Und die Kunden sind natürlich nicht mehr ganz so nachhaltig, weil es gibt jetzt ja sehr viele davon. Also die haben jetzt sozusagen auch die Wahl zwischen den Brands, wo sie hingehen. Und ich sag mal so, das mag jetzt weltweit natürlich von Land zu Land anders sein, aber man kann jetzt nicht sagen, dass die Reallöhne gestiegen werden und die Sparquote gesunken. Also das heißt, alle Marken kämpfen ja untereinander sozusagen um das gleiche Share of Wallet bei allen Konsumenten. Und gerade wenn du gute Artikel hast, wenn du dann dein Portfolio an Klamotten hast, dann kaufst du auch erstmal nicht neu. Also das heißt, du hast sicherlich eine gewisse Sättigung an Kunden, die das Ganze höchstens verträgt. So, und das würde ich schon sehen, ist sicherlich eines der Hauptgründe, dass auch wenn man sich jetzt zum Beispiel sowas denkt, ja, da haben wir aber, wie wir es eben auch hatten, was das Thema Community Building angeht und Loyalty. Das ist natürlich total wichtig, aber wenn du jetzt mal guckst, wie viele Mails von irgendwelchen Programmen bekommst du, wo es heißt, bitte bewerte mich, komm noch wieder zurück, deine Community hat das. Also von wie vielen Communities willst du wirklich Teil sein? Und ist eine Brand-Community wirklich eine Community?
Ja, ja.
Oder ist das nicht einfach...
Wie viel schaffst du da auch? Ja. Ne? Also da bist du im Runners Club und da bist du im Bicycle Club und da bist du dann im Fitness Club und da bist keine Ahnung was Club. Überall gibt es eine App, überall solltest du ja möglichst aktiv sein. Überall kriegst du dann Notifications, warum du nicht aktiv bist. Und dann stellt sich genau die Frage, also wie echt ist diese Community? Das ist ja auch eine Grundfrage, der sollte man mal eine Episode widmen, meines Erachtens, weil das ist ja unter Umständen ein Grundfalschverständnis oder ein Grundmissverständnis, zu sagen, hey, wir bauen hier eine Community auf und werde Teil des Nike Runners Club. Und diese App ist ja fantastisch. Also ich habe die auch lange benutzt, aber am Ende wissen wir ja alle, was da dahinter steckt. Also, und wie sehr lasse ich mich dann drauf ein? Und eine zweite und eine dritte und eine vierte, weil es auch time-consuming ist. Und auf der anderen Seite sollst du dann eigentlich ja laufen gehen und nicht die anderen Communities befüllen und sagen, oh, ich habe gerade einen Kasten Wasser aus dem Keller hochgetragen, sind wir 72 Kalorien weg, Kalorien-App von XO. Das hat seine natürliche Grenze auch, meines Erachtens.
Brauchst du eine Meta-Community für alle deine Shopping-Communities?
Na, du brauchst einen Agenten. Eigentlich. Da haben wir es doch schon.
Du brauchst einen Agenten
dafür.
Das ist immer die Lösung.
Ja, der natürlich laufen gehen auch. Dann kannst du in Ruhe nämlich mal wieder ein Buch lesen.
Now we're talking. Man bräuchte so einen Robot,
also,
der das macht.
Ich will das gar nicht ins Lächerliche ziehen. Ich glaube, da ist schon was dran. Und wenn jetzt eine Brand gerade in den D2C-Fashion-Umfeld speziell hat man auch schon das Thema so im Fitnessbereich und so, wo das ja von Anfang an Teil dieses Versprechens war und diese Community. Und wenn wir uns erinnern da an Lululemon und Castor, diese Diskussion, die wir hatten, Gymshark, ist das ein Riesenfaktor. Ja? Und bis zu welchem Punkt trägt dich das? Und trägt dich das als Marke oder geht es irgendwann verloren? Ich weiß das nicht, wie das jetzt bei den Jungs und Mädels hier war, ob der Community ein Aspekt war, aber das kannst du vielleicht auch nicht einfach so übernehmen, wenn du dich da reinkaufst. Ich weiß nicht, was da dann mit sowas zum Beispiel passiert. Du kannst ja vielleicht das gar nicht mit der gleichen, überlegen, es würde Purely übernommen werden. Ich weiß nicht, wer von Shein dann die Kunden anruft und fragt nach dem Kalender, wenn die dann eine neue Geschäftsleitung haben. Weißt du, was ich meine?
Das wäre, genau, da sind wir bei dem Punkt, was man als Investor nicht tun sollte. Ja, also, und erstmal ist natürlich nicht jede Brand ist community-fähig. Natürlich ist jede Brand erstmal halbfähig, wenn sie eine Story zu erzählen hat. Und dann, das ist ja auch, wie ich finde, eine große Errungenschaft, dass Marken überhaupt erstmal mit einem Purpose angefangen haben, was man ja jetzt von den meisten Brands, die es bei in Kaufhäusern sozusagen am Rundständer gibt, jetzt nicht wirklich behaupten kann, ne? Dass die jetzt eine riesen
Purpose hätten. Du redest, Kaufhäuser, Rundständer, nie gehört.
Zum Beispiel, da geht das Problem schon mal los. aber dass man, also das ist ja grundsätzlich was Positives, aber am Ende vom Tag, Purpose hin oder her, so gern wir das hätten, wenn du es nicht schaffst, das ist aus meiner Sicht ein wesentlicher Aspekt, in gewisse Umsatzhöhen zu kommen. Ne? Ich glaube, Tarek hat das auch mal mit dem, also aus Handelssicht beschrieben. Du brauchst gewisse Wachstumsraten, um auch sozusagen Kunden zu ersetzen, die vielleicht zu anderen Brands gehen. Also brauchst du auf jeden Fall eine gewisse Thermik. Du brauchst Umsatzhöhen, um Operations besser ausschöpfen zu können, poolen zu können, um Effizienzgewinne steigern zu können, schon in der Produktion. Und sozusagen der gute alte Händler, der das poolt, gibt ja einen guten Grund, warum man mal Händler erfunden hat. Ne? Wir tun ja immer so, als wäre das sozusagen das Dümmste der Weltgeschichte gewesen. Warum haben wir nicht früher schon, warum haben nicht alle Marken ihre Kataloge selber gedruckt und verschickt? Da gab es ja schon mal einen Grund. Und wenn du es gibt halt so Todeszonen im Umsatz. Entweder bist du total klein, ne, und bist eine 10-Millionen-Brand du bist einer und den Rest macht Claude oder Chatty oder Gemini, wie auch immer. Wunderbar. Du machst ungefähr, keine Ahnung, 200 Millionen Gewinn jedes Jahr, be my guest. Aber wenn du sozusagen in Todeszonen unterwegs bist, wo du eigentlich über gewisse Umsatzhöhe nicht rüberkommst, du aber sehr, sehr viel Resources brauchst, um das aufrechtzuerhalten, dann wird schwierig. Da ist in der Tat die Frage, ob solche Brands irgendwie durch operative Entlastungen KI-artiger Art sozusagen erlöst werden können. Aber das ist aus meiner Sicht ein Thema. Und das ist ja auch ein Thema, was wir jetzt wissen, weil wir ja durchaus hier und da im Marktplatzgeschäft unterwegs sind. Wenn du als Marke dann nicht auf Marktplätzen bist oder bei großen Händlern bist, weil nicht gelistet oder nicht im Marktplatz-Game, dann kriegst du diese Thermik zu mehr Kunden schlicht nicht hin. Ne? Und wir werden ja die Panels, glaube ich, auch veröffentlichen. Da würde ich in der Tat auf den Panel mit dem Kollegen von Tiveo nochmal verweisen wollen, der auch gesagt hat, ja, wir wissen, dass wir da hin müssen. Warum? Natürlich möchte ich über D2C Kunden gewinnen und Fans gewinnen und die in Loyalty-Programme stecken und schröpfen, hätte ich fast gesagt, also beglücken mit meiner Ware.
Ja.
Aber auch die müssen mal irgendwo herkommen. So, und wenn ich sozusagen nicht da bin, wo meine Kunden kaufen, wir wissen, dass das nur mal Marktplätze sind, dann kommst du als D2C-Marke eben irgendwann aus dieser Todesspirale nicht mehr raus. Und das, was dich nach oben trägt zu Beginn, laufender Hype, gutes Marketing, Loyalty, wenn das kippt und du deutlich wieder mehr investieren musst, um dieses Momentum wieder zu erzeugen, das ist wie beim Laufen, wenn du nach langer Zeit hast, wenn du dann einmal aufhörst,
ja, dann ist eine Minute
und willst dann wieder loslegen, dann hast du halt einfach so viel, dann bist du schon so runtergefahren, der Energieverbrauch ist so hoch. Und das ist aus meiner Sicht schon Grund, weswegen man sich schon eben immer die Frage stellen muss, reicht mir D2C oder bin ich am Ende dann doch jemand, der einfach sehr gut Waren beschaffen und verkaufen kann und darüber eine Marge erzielt?
Also ich sehe schon, wir müssen tatsächlich daran arbeiten, Shein nochmal zum E2D zu kriegen. Da muss man mal drüber reden können, über sowas, wenn sie dazu offen sind. Also wenn ihr zuhört, total, liebe Sheins da draußen, lasst mich wissen. Dann setzen wir da was auf. Hätten wir Bock drauf. ansonsten reden wir einfach hier wieder drüber. Ich finde es hochinteressant, weil auch da wieder so viel drinsteckt an Hintergrund und an großen Themen, an solchen Beispielen. Das finde ich immer eigentlich am besten. Dennoch würde ich jetzt auch der Tatsache geschuldet, dass wir die Stundengrenze erreichen, zum Ende kommen. Ich glaube, wir haben das hinlänglich erläutert und können, glaube ich, sagen, dass wir die Antwort darauf nicht geben können. Aber diese Beobachtung, wie so oft das Spannende ist, weil man ja natürlich nicht weiß, wie es ausgeht. Das ist wie beim Event, wie wir am Anfang hatten. Kannst alles vorbereiten. Du weißt es am Ende nicht. Komm mal 20% nicht und es regnet und da fallen 3 Speaker aus, ist es richtig mies. Und das kannst du am Tag vorher schon gar nicht wissen.
Ja? Das kannst du am Tag vorher nicht wissen. Deswegen finde ich auch, wenn wir über solche Themen sprechen, hier aber auch beim ECD, muss man immer sagen, wir können immer Thesen in den Raum stellen und dann freuen wir uns über Antithesen und dann gibt es entweder eine Synthese oder irgendeiner hatte mal sozusagen aus Versehen recht, was aber auch gar nicht das Ziel der Veranstaltung ist, sondern
wenn es blöd läuft, eine Prothese dann, aber das ist noch nie passiert, Gott sei Dank.
genau. War, nee, stimmt, hier noch nicht. Das heißt aber, das Spannende ist sozusagen, wenn man solche Fälle mal sieht, dass man Gedanken dazu hat, guckt, was das für einen bedeuten könnte, was kann man für sich lernen, das ist ja oft viel wesentlicher als das, was wir beide hier sagen. Und dann aber mal raufgucken, ne? Mal nach einem Jahr gucken und dann mal nachzuvollziehen, um dann wiederum zu lernen, was ist denn passiert. Also, dass man auch in seiner eigenen Wissensgenerierung sich nicht scheut, mal irgendwas zu vermuten, zu gucken, wie es klappt und dann auch sozusagen offen genug ist zu sagen, hatte ich mal recht, hatte ich mal nicht recht.
Bin
ich sehr gespannt. An der Stelle meine finale Anekdote. Ich habe mal auf einer anderen Konferenz eine Keynote gehalten und hatte die These, dass Marken künftig sozusagen in einer sehr guten Position gegenüber Plattformen sind, weil die Plattformen um die Marken buhlen.
Ja.
Und die Marken sozusagen deswegen, ich will sagen, die Plattform ausspielen können, aber weil sie überall sind, sind sie eigentlich ganz gut dabei. Das war, glaube ich, eine der dümmsten Dinge, die ich meinem gesamten Leben mir erzählt habe. Ich habe das vor 8 Jahren gesagt, nichts davon ist eigentlich nämlich gar nichts. Bis ich jetzt nach dem ECD mit einer Marke gesprochen habe und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sich die Plattform um diese Marke gerissen hat. Wenn du vor denen bei mir bist, dann mache ich noch das. Was müssen wir tun? Wie können wir dich bekommen? Und nach 8 Jahren bin ich jetzt sozusagen.
Du bist rehabilitiert.
Richtig gesprochen worden.
Du hast ja wirklich quasi, wer sich erinnert, wer da war. Ich war da, glaube ich, nicht dabei. Ich habe dich ein paar Mal reden hören, aber da war ich, glaube ich, nicht. Ja, das ist doch toll. Siehst du mal. Das sind Zyklen, die man hier auch beobachtet.
Genau.
Das ist auch diesen Gedanken zurück zu diesem Thema, was ist die Realität, ne? Und das ist alles eine wahnsinnige Geschwindigkeit. Und jetzt hat man so eine Situation und da werden Schlüsse gezogen. Selbst in unserer Branche, und die ist schnell, die ist verhältnismäßig schnell, reden wir ja trotzdem über Zyklen, die manchmal ein Jahr sind und manchmal länger. Sie, bestes Beispiel, Premium Luxury, vor 3 Jahren gedacht, die gehen durch die Decke, hier Wachstumsraten über 20%. War ja nicht so. Waren sich alle Analysten einig. Es gab überhaupt kein Gegenargument. Es wurden einfach von der Realität und von der Entwicklung des Gegenteils überführt. Insofern ist das doch das Spannende, diese Position sich hineinzubegeben, zu beobachten und dann Fragen zu stellen und manchmal einfach die Antwort auch nicht zu haben, sondern die Zeit gibt manchmal auch die Antworten. So.
Ein schönes Schlusswort, Alex.
Da muss ich doch, ne? Damit können wir, glaube ich, Schluss machen. Wir kommen bald wieder. Ich kann kurz anteasern, demnächst unser Gast Felix Kreier von Bräuninger. Grüße gehen raus. Der wird bald bei Du Digitale reinschneiden und dann werden wir vielleicht auch ein bisschen nochmal daran anknüpfen und über Loyalty und so weiter reden. Das ist eine der Sachen, die demnächst kommt. Ansonsten machen wir jetzt auch so ein bisschen Pfingstpause. Wie gesagt, ich fahre mal nach Hamburg. Mal schauen, ob ich mit dem Langen da einen Kaffee trinken kann oder ob wir das schaffen. Und dann kommen wir nach Pfingsten wieder und freuen uns schon drauf, ruhen uns noch ein bisschen aus nach dem ECD und wünschen euch aber alles Gute, ein paar Sommertage und trotzdem schön digital bleiben. Kein Quatsch machen, ja? Und bis bald.
Gar keinen Fall. Ciao, ciao.
Damit schließen wir ein weiteres Kapitel der unendlichen Geschichte des digitalen Handels. Vielen Dank fürs Zuhören. Hast du Anmerkungen oder Themen für zukünftige Folgen? Melde dich gerne bei uns. Bleib neugierig und informiert. Sende uns eine Nachricht an duo@tradebyte.com.